Ja, sexy Tag, ihr Mäuse, das verrät mein iPhone-Hintergrund bzw. die Hülle. Ich habe heute zu Gast bei Mehr als nur Laufen Max und Fritz Sitte, die sportliche 10.000 Kilometer bestritten haben gemeinsam, jeweils sogar. 10.000 Kilometer zu Fuß Fritz, 10.000 Kilometer auf dem Rad Max, 60 Kilometer am Tag, 8 Monate waren sie unterwegs und unendlich viele Stories habt ihr erlebt und über alle werden wir heute sprechen. Also
sehr gut.
Macht euch bereit für einen richtig langen Podcast. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die Community hat auch ein paar Fragen gestellt, aber erstmal vielleicht noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Ihr habt Afrika bestritten, von Süden nach Nordosten und dann nochmal nach Nordwesten. Darüber reden wir gleich, über die kleine Detour. Viele Infos sind bereits geflossen hier in diesem Podcast in vergangenen Folgen, aber ich will jetzt gar nicht mehr über Durchschnittsgeschwindigkeiten, Herzfrequenzvariabilität und Co. reden, sondern über eure Erlebnisse. Und das ist das, was ich auch sehr interessant finde. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Max und Fritz.
Danke. Moin.
Danke dir.
Ey, wir fangen an bei Max. Ah. Ihr wart 8 Monate zusammen unterwegs und eigentlich war das ja der zweite Versuch, deswegen wart ihr davor nochmal unterwegs.
Beim ersten Versuch waren wir 22 Tage on the road.
Ah, okay. Ja. 3 Wochen.
Gut 3 Wochen.
Okay, aber ihr wart, dann sage ich einfach mal, ihr habt ein Jahr miteinander verbracht.
Haben wir.
Ihr seid jetzt seit wenigen Wochen wieder zurück in Deutschland, Europa und jetzt in Berlin. Ist das gut, mal getrennt voneinander ein bisschen Zeit zu verbringen?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Wobei... Als ich letztens Hamburg gefahren bin, habe ich schon so gemerkt, das war so das erste Split-Off. Fritz ist in der Heimat geblieben. Und es war schon ein bisschen, es war ein bisschen eigenartiges Gefühl. Aber hey.
Ja, wir haben ja auch trotzdem, also so richtig auseinander schaffen wir es ja auch nicht. Nee. Also dann gibt's den Podcast, so wie heute wieder zusammen. Man stimmt sich, wir haben gestern zusammen einen Vortrag gemacht. Wir haben auch irgendwie einen paar gemeinsame Freunde, also es gibt immer wieder
Schnittpunkte. Dass ich den Jungen mal einen Tag nicht sehe, ist schon schwierig.
Ja, aber wir haben zumindest mal ein paar Stunden für uns selbst.
Wenn ich mir diese 8 Monate vorstelle und ihr hockt aufeinander, mehr kann man muss es ja genauso sagen, ihr habt wirklich Tag und Nacht miteinander verbracht, die Zelte aufgeschlagen neben der Straße und mit Hunden gekämpft und was euch alles sozusagen noch in die Quere gekommen ist. Wie lange hat es gedauert, die Frage habe ich mir notiert, wie lange hat es gedauert, bis ihr euch das erste Mal gestritten habt?
Haben wir uns beim ersten Versuch, das ging eigentlich, ne?
Erster Versuch war, glaube ich, ohne Streit, ja.
Dann waren wir die 3 Monate oder fast 4 in Kapstadt. Da gab es bestimmt mal in between irgendwie ein paar Stories. Und dann beim zweiten Versuch.
Ja, da bei Jan und...
Das war gar nicht, das war eine Woche, ne?
Ja, also eine Woche in 2 Wochen, glaube ich, ja. Ja. Da waren meine Erwartungen an... Also Max hat den Instagram-Part übernommen und da die Kommunikation gemacht. Und wir hatten also ungefähr einmal in der Woche einen Rest-Day und... nachdem ich dann irgendwie am Morgen an dem Restday noch ein paar Kilometer gelaufen bin, habe ich Max gefragt, warum denn jetzt noch kein Reel online ist. Also so along those lines. Und,
du hast ja Ruhetag, warum arbeitest du nicht?
Kam nicht so gut an.
Also nochmal die Aufgabenteilung, um die einmal nochmal kurz runterzubrechen. Das heißt, Max, du bist Fahrt gefahren und hast dich um einen kompletten Social-Media-Auftritt gekümmert. Fritz, du bist nur gelaufen. Also
ja.
Verständlich, dass Max ein bisschen angepisst war. Wie sehr war das also gerade dieses Zusammenspiel zwischen Erwartungshaltung, natürlich auch in deine Richtung, Max, wie viel kommt an Content? Gab es überhaupt eine Erwartungshaltung von dir, Fritz, in Sachen Social Media? Ich weiß ja, wir haben ja ein paar Mal am Anfang gesprochen und das ist ja auch ein Thema, was ganz, ganz neu für dich war, ne, Max?
Ja. Ja, absolut. Ich glaube, Fritz ist da auch ziemlich blind, also wir sind da beide blind rein, relativ naiv und weil Fritz aber auch überhaupt keine Ahnung davon hatte, hatte er halt irgendwie gewisse Erwartungen, was da irgendwie bei rumkommen sollte, weil man, ne, du machst irgendwie, also Fritz war mäßig, ja, ich laufe doch hier, das Projekt ist krass, ja, ist ja eigentlich ein Selbstläufer, so, verstehe ich gar nicht. Und dass da, was da eigentlich alles noch dranhängt, ja, das Filmen, das Fotografieren, das, ne, Schneiden, online stellen, sich überhaupt damit beschäftigen, was irgendwie funktioniert, was der Algorithmus vielleicht auch manchmal will. konnte ich mir alles selbst beibringen und war dann halt auch so eine Phase von, am Anfang hast du da irgendwie auch Bock drauf und denkst dir, hey, irgendwie Likes, was auch immer, Follows wären wichtig und divest da so richtig rein und dann irgendwann, ja, sitzt ja nicht irgendwo in einem Studio hier in Berlin oder Hamburg und machst das, sondern bist dann noch 10 Stunden on the road und schneidest die Reels abends im Zelt. Das wird dann schon, das machst du mal ein paar Wochen und dann kriegst du auch schnell einen Rappel.
Heißt das Rappel, dass du akzeptierst, dass es nicht so schnell vorangeht wie anfangs erhofft oder ein Rappel, weil die Aufgabe einfach noch mehr Energie kostet im Vergleich zu dem Tag,
ja,
der schon sehr kräftezehrend war.
Ja, genau. Also ich habe so ein paar Leuten geschrieben davor, auch die irgendwie also riesen YouTube-Accounts und keine Ahnung was haben, auch irgendwie mal so Radtouren gemacht. Die meinten eigentlich, also was du vorhast, das live ohne, also normalerweise machst du irgendwie Content, hältst an irgendwo in der Stadt, schneidest dann 2 Wochen und dann sieht es so aus, als ob es live wäre. Und das war aber wirklich live zu machen, war so, ja, kriegst halt safe Burnout oder du lässt es ganz sein. So. Und ich so, ja, komm, ja, krieg ich wohin?
Kann doch nicht so schwer Kann sein. Kann
nicht so schwer sein. Ja, war doch sehr tough.
Mhm. Ja, vor allem, wenn sozusagen nicht das Learning drin ist, also wenn du das die letzten Jahre gemacht hast,
ja.
Bei mir ist es was anderes, ich mache es ja schon seit ein paar Jahren und dann hat man natürlich so ein Gefühl,
ja, exakt.
Hat auch so eine gewisse Vorstellung von Output und dann genau. Geht das auch alles schneller, genau. Aber wenn du das erste Mal eine Videoschnitt-App runterlädst und dann auch bedienen musst,
exakt.
Dann ist das natürlich ein anderes Game.
Ja, genau. Und da wächst du dann rein und dann hast du wieder Phasen, wo du wirklich so, ach komm, hier, lass sein, ich mach gar nichts mehr. Dann machst du wieder ein bisschen was. Und das hat dann auch Fritz irgendwann gelernt, dass das irgendwie, ja, dass er mir das dann irgendwie da auch, also ich habe zum Beispiel in seinen Laufen und Route und sonst wie auch nicht reingefuscht. Das war dann sein Bereich und er hat dann bei mir nicht mehr reingefuscht.
Ah, okay, gut. Dann komme ich da gleich drauf zu sprechen. Fritz, noch einmal kurz in deine Richtung bezüglich Social Media. Hast du das dann schnell akzeptiert, dass das eine deutlich größere Aufgabe war für Max als ursprünglich gedacht und zweitens, dass es auch nicht so schnell vorangeht wie anfangs erhofft?
Ja, also es war auf jeden Fall ein Prozess. Was heißt schnell? Also wir waren ja 8 Monate unterwegs und lass das vielleicht 3-4 Wochen gedauert haben.
Na, schon länger. Das kam ja auch immer wieder.
Ja, aber ja, also natürlich auch am Anfang, also initial war das ja so meine Idee, mein Projekt, das zu machen und du merkst dann auch, wie du dir zwar immer sagst, dass am Ende du ja damit nur gewinnen kannst, in Anführungsstrichen, egal was dabei rauskommt, aber insgeheim hat man dann doch seine Ambitionen und irgendwie seine Hoffnung, dass das ganz groß werden kann und dann zu merken, okay, mit dem Setup, wie wir es haben und so, wie Max schon in Gänze ausgelastet ist, kann man das einfach nicht realistisch bewerkstelligen, ohne sich komplett kaputt zu machen.
Also und, ja, nur mal so zum Vergleich, so hier der Rusko, Cardist Giza, die hatten 4 Professional Videographers Vollzeit dabei, in einem Auto. Und dann hast du natürlich auch ganz andere Manpower und ganz anderen Output.
Genau, und ja, das dauert für einen selber dann zu akzeptieren. Ich mache ja irgendwie, lauf trotzdem meine 60 Kilometer und das ist es irgendwie wert. Und auch untereinander sich versuchen natürlich auch ein bisschen Lösungen zu finden, erstmal zu gucken, können wir den Output auch anders gestalten. Schneid doch mal schneller. Also erstmal so ein bisschen, ne, so irgendwie zu challengen und das konstruktiv anzugehen und bis man dann irgendwann akzeptiert,
okay. Du hast doch noch eine Minute,
habe ich doch gesehen.
Du hast doch gerade einen Kaffee getrunken, sag mal. Du hast auch geschlafen, ja. Habe ich gesehen.
Ja, das war auf jeden Fall ein Prozess, der gedauert hat, weil das ja auch mit die, also gar nicht mal irgendwie der Likes oder der Follower wegen, sondern einfach auch, wie viele Menschen man mit der Aktion erreicht und wie viele Menschen man damit bewegt, das natürlich auch Teil der Motivation des ganzen Projekts war. Und dann zu merken, okay, jetzt währenddessen können wir das nicht unendlich groß machen und müssen akzeptieren, dass wir einfach in den Möglichkeiten limitiert sind. Und wenn man das dann größer vermarkten will, dann gibt's ja jetzt, wo wir fertig sind, im Anschluss auch noch ganz viele Möglichkeiten. Aber das erstmal so zu realisieren und auch zu akzeptieren und dann trotzdem zu sagen, hey, aber die Menschen, die ich erreiche, das hat trotzdem einen riesen Mehrwert und ich mache trotzdem weiter. Das auf jeden Fall, das hat ein bisschen gedauert, ja.
Ich stelle mir gerade die Frage, wie, also ein großer Umfang von Social Media liegt ja darin, Nachrichten zu lesen und zu beantworten. Das ist ja das, was viele Menschen vergessen. Mhm. Also mittlerweile professionalisiert sich natürlich die Branche, aber es ist halt nicht nur Online-Stellen, abwarten und dann schießt alles durch die Decke, sondern es ist auch Community-Management. Wie sehr hat euch das beschäftigt, also Max dich natürlich, weil du das natürlich verantwortet hast, aber gleichzeitig hast du Fritz da auch immer ins Boot geholt und ihm auch gesagt, was so für Feedback gekommen ist und wie sah das so aus? Also haben alle sich gefragt, in welchen Schuhen Fritz läuft oder was war so der Tenor?
Ja, ich glaube, auch interessant war zum Beispiel erstmal zu merken, weil ich habe ja quasi Fritz dargestellt oder porträtiert größtenteils. Deswegen, die meisten Leute dachten eigentlich, Fritz macht das selbst. Das war zum Beispiel auch so ein Ding. Und dann, du hast zum Beispiel auch, er hat auch viele Nachrichten dann auch irgendwie selbst beantwortet und so. Ich glaube, mit den Nachrichten, das war fast noch so ein bisschen der Part, der eigentlich cool war zu handeln, weil das dann hast du wirklich auch Feedback und so ein bisschen, ja, irgendwie auch eine Währung und hast die Leute da mit reingeholt. Wo ich halt irgendwie mehr gestruggelt habe, war eigentlich noch, also dass du jeden Moment scannen musstest. Also dass ich quasi, ich habe jeden Tag war alles neu, du erlebst das alles. Aber wenn ich es nicht auch noch gefilmt habe, dann hat es halt keiner gefilmt. Du hast halt so tausendmal die Situation so, ja, das hätten wir jetzt cool filmen können, ne? Wäre doch nicht schlecht. Ja, habe ich aber nicht. So, und
was ist dann, hast du so ein Beispiel parat?
Ach ja.
Was ihr verpasst habt vielleicht?
Alles möglich. Ich glaube, ich habe Tag, weiß ich nicht, es gab so eine ganze Liste mit Reels und Stories, was man irgendwie so als Ideen hat dann in between. Und wo du eigentlich, das wäre jetzt cool gewesen, ne? Irgendwie, zeig doch mal, was irgendwie in den Taschen drin ist, welches Equipment habt ihr denn mit, wie ist das denn aufgeteilt am Fahrrad, sowas zum Beispiel, ne? Habe ich nicht hinbekommen in den 8 Monaten. Weil da kommt dann so viel anderes, ja, und du musst irgendwann auch damit okay sein, dass manche Sachen einfach wegfallen, dass du nicht alles umsetzen kannst, dass du auch tagsüber irgendwie da irgendwie dich um Wasser, Essen, ihn kümmerst.
Ja, und ich glaube auch bei 8 Monaten, das ist halt nicht mehr so, ich gebe mal 2 Wochen Vollgas, das ist hier eine Challenge und ich schlafe halt irgendwie nicht und mache auch nie Pause, sondern gebe einfach 120% und wir mussten über 8 Monate 120% geben und wenn du da nicht dann mal auch einen Tag dich mal ein Stück rausnimmst und auch guckst, dass du irgendwie auf deinen Schlaf und so kommst, dann kommt die Quittung halt spätestens nach 2-3 Monaten und dann ist Fullstop.
Die war auch ein paar Mal da, die Quittung.
Ja, also die Quittung kam trotzdem, aber deswegen, man musste schon auch irgendwie einen Rahmen schaffen, den man überhaupt auch über so eine lange Zeit aufrechterhalten kann, weil das nicht mehr so abgetrennt eine kleine Challenge ist, sondern das ist dann wirklich dein Leben auf der Straße. Und da war aber auch so die Community, die wir über Instagram aufgebaut haben, echt auch ein riesen Support. Also wir haben da viel mehr als so, ich sag mal in Anführungsstrichen, anstrengende Nachfragen, haben wir viel mehr so Support und irgendwie Feedback bekommen, wie das Leuten auch im Alltag oder auch in schwierigen Situationen hilft. Also auch, was man ja selber dann teilweise auch gar nicht checkt, ne? Du bist da irgendwie im Nirgendwo, sendest da Sachen in die Welt raus und was die Leute damit machen, you never know. Und dann so sweete Nachrichten zu bekommen, wie sehr Leute das verfolgen und wie sehr ihnen das irgendwie auch dann im eigenen Leben hilft, das war auch immer wieder eine Riesenmotivation, dann weiterzumachen.
Ja. Und halt auch solche Sachen wie dass dich Leute dann über Instagram kennen und dich irgendwie einladen. Hey, kommt ihr nicht durch die Stadt? Natürlich könnt ihr bei uns schlafen, so dies, das, ja.
Ah, das habe ich auch mal gehört, dass da hat Alex euch jetzt in der letzten Woche noch begleitet, videografisch, und der hat dann auch erzählt, da kam jemand an, hat euch quasi mitgenommen, hat gesagt, ihr könnt bei ihm pennen, und dann wurde der Hund da einmal, da haben wir gerade ein bisschen drüber uns amüsiert, dann wurde der Hund so verscheucht, ja, von seinem Schlafplatz, und ja, dann habt ihr in so einer Lehmhütte geschlafen kurz, ne?
Ah, das war ein bisschen... Der Ort war ein bisschen räudig tatsächlich. Also ich habe da im Zelt geschlafen. Ich hatte da keinen Bock auf diesen Raum.
Auch so erste Nacht, Alex und Leander dabei. Und so, ja, dann können wir da pennen, werden eingeladen. Und es war halt so ein besserer Hühnerstall oder so.
Ja.
Und ich habe mich fünfmal bei den beiden entschuldigt. Also, und die waren dann, nee,
alles cool, wir haben ja Bock auf Adventure. Für die war das und Adventure, bla. Aber für uns das, also war schon, normalerweise wirst du eingeladen und bist dann irgendwie bei den Leuten im Haus, keine Ahnung, kriegst
kein Hundefutter und Napf, sondern echtes Essen auf dem Teller.
Auf jeden Fall.
ihr habt gerade eben die Quittung erwähnt, die ihr mehrfach kassiert habt. Wie sah sowas aus?
Mbeya zum Beispiel, das war dann im Süden von Tansania, also da waren wir schon drei Monate unterwegs, also Südafrika, Botswana, all the way Sambia, und dann kommt man unten in Tansania im Süden an, und da hatte ich mein erstes richtig großes Tief, wo ich so auch überlegt hatte aufzuhören.
Das war auch bei, das muss man auch so ein bisschen dazu sagen, wir sind quasi damit gestartet, so, das ist mein Projekt und ich gehe irgendwie an die Grenze und Max supportet, und dann ist es halt mehr und mehr, war es auch einfach für Max komplett an der Grenze, und Max hat irgendwie genauso viel gemacht wie ich, und ich glaube, du musstest dann auch einfach so ein bisschen für dich den Grund und die Motivation finden, überhaupt so tief zu gehen, wo ich quasi von Anfang an viel mehr die Bereitschaft hatte, weil für mich irgendwie klar war, darum mache ich das. Und ich glaube, für dich war das dann auch so unterwegs, so musstest du dich mal zum Beispiel dann da in Mbeya auch ein bisschen hinsetzen und dich fragen, so, wofür mache ich den Scheiß und habe ich da überhaupt jetzt Bock drauf in der Intensität? Ja,
da kamen wir zum Beispiel gerade, da waren wir 4 Wochen auf dieser Road, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diese ganzen Trucks. Ja, das war dann 3 Wochen oder 4 Wochen unsere Realität gerade gewesen, mit täglich quasi 2-mal gestorben. Und da musste dann Micky überlegen, habe ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Und das addiert sich halt, ne? Also das ist ja nicht so, das machst du mal vielleicht für ein paar Tage, aber wenn das so wirklich dein Daily Leben wird, in dieser Intensität, mit all diesen Leveln, ja, an Social Media, Extremsport, alles, was da irgendwie sonst was auf der Straße passiert, schon krass. Ja.
Wie sehr hat dich das beschäftigt? Die Tatsache, dass du eigentlich der Support warst und eigentlich bis zum Ende geblieben bist, obwohl, das höre ich ja raus und das habe ich auch mitbekommen, also durch unsere Gespräche, auch durch die Erzählung von Alex, dass du ja auch einen richtigen Batzen Arbeit hattest. Also das eine ist halt das Social Media, das ist, sage ich mal, die mentale Anstrengung, die nochmal on top kommt, oder die geistige, aber körperlich 40 Kilogramm Fahrrad und mehr.
70,
70.
Ja,
also mal kurz auf einen Mensch unter dir nochmal auf Rädern zu haben, das nochmal jeden Tag mit dir rumzuschleppen und dann dir die Frage zu stellen nach 3 Monaten, was mache ich hier eigentlich? Also wie stark hast du das mit dir rumschleppen müssen, und dass du eben keine Aufmerksamkeit bekommst oder sehr wenig und halt nicht das Feedback, wovon Fritz ja auf jeden Fall du ja gezerrt haben musst und was auch ein bisschen Motivation gegeben hat, weiterzubleiben.
Ja, gehörte das, war dann irgendwie nochmal eine extra Challenge. Also zu wissen, dass man das alles macht und quasi trotzdem ihn größtenteils darstellt. Und es ist da, es ging dann mehr dahin, dass es mehr unser Projekt wurde. Ja? Also mehr, dass die Leute dann auch, also was auch interessant war, als ich noch nicht so dargestellt habe, dass was eigentlich so drumherum passiert, dass wir wirklich nur so 2 Brüder, einer im Fahrrad, einer, der läuft, haben die Leute eher gedacht, ah, da muss ja ein Support-Auto und sonst was noch hinter sein. Das heißt, als ich mich dann mehr reingenommen habe und die Leute so verstanden haben, okay, da sind wirklich irgendwie nur zwei crazy Dudes und nicht noch was alles da, dann wurde die Setup auch klarer. Und dann war es auch quasi eher unser Ding.
Ja. War das dann auch der Punkt, an dem ihr euren Instagram-Namen geändert habt, damit das auch klarer wird, dass ihr zu zweit seid?
Das habe ich tatsächlich, das war erst relativ zum Schluss irgendwann.
Ja, ja, genau, das war viel später ist es
gekommen. Ja, das war viel später, das war mal irgendwie, da hatten wir schon öfter mal drüber geredet, da hatten wir sogar in Cape Town schon überlegt und dann hatte Fritz aber schon diese T-Shirts geprintet und dann war es so, nee, komm, lass ihn so und irgendwann war ich dann, ja, ist doch voll, hä, macht da gar keinen Sinn, wir ändern das jetzt, ja.
Auch wenn es so banal ist, ich würde sagen, so die beide Vornamen im Instagram-Namen zu haben, dann wird natürlich klar, dass ihr zu zweit unterwegs seid. Und wie simpel einfach so vier extra Buchstaben exakt. Oder Zeichen sind, ja. Max mit einem Unterstrich, das ist schon sehr, sehr interessant. So, jetzt seid ihr hier, aber bevor wir, ich habe natürlich ein paar Fragen, wie es jetzt bei euch weitergeht. Das ist, finde ich, auch für mich sehr, sehr interessant und was das mental mit euch gemacht hat, da reden wir ja die ganze Zeit drüber, da kratzen wir ja die ganze Zeit dran. Was war, und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und deswegen stelle ich die euch beiden jeweils, was war die Top-Story, die ihr aus 8 Monaten vom zweiten Versuch, aber 8 Monaten am Stück unterwegs sein, richtig für immer behalten wird? Also das ganze Abenteuer wird natürlich immer im Kopf bleiben, keine Frage, aber wenn ihr jetzt mal richtig in euch geht und überlegt, was war der krasseste Moment, positiv wie negativ, der euch jetzt, wenn ich schnipse, einfällt, den ihr auf jeden Fall und den ihr natürlich teilen wollt, der euch vielleicht verändert hat oder auf jeden Fall eine starke in Erinnerung geblieben ist. Fällt euch da ad hoc was ein?
Ich habe immer bei diesen Fragen, ich glaube, das Gehirn und ist da irgendwie relativ natürlich. Du hast so, also die letzten Erinnerungen an, sagen wir mal, den letzten Monat der Reise sind natürlich ein bisschen präsenter als die ersten 2 Monate, so, weil die schon so weit zurückliegen. Deswegen ist auch, glaube ich, immer die Erinnerung jetzt an diese Superlative so ein bisschen verzerrt. Aber mir ploppen direkt so ein paar Situationen aus der Sahara auf, die natürlich, die körperlich und auch mental super krass war.
Ja, also ähnlich, ne? Also das ist immer so die Frage, die man nicht beantworten will.
Da gibt's auch tausend Situationen.
Ja, also auch gerade im Moment noch so, weil du, ich glaube, das Gefährliche ist so ein bisschen, da ist so viel, ne? Also da, du hast so ein Spektrum und wenn du einmal anfängst, das ist die Top-Geschichte oder das sind die Top 3, dann erzählst du die immer wieder und irgendwann hast du alle anderen vergessen, so, weil du immer nur noch...
In 5 Jahren ist das dann auch deine Erinnerung.
Genau,
deswegen
genau.
Deswegen pick wisely.
Also ich habe... es ist ja so ein Stück weit ein Lauf-Podcast und es war ja auch ein Laufprojekt und trotzdem reden wir eigentlich total selten übers Laufen, weil das irgendwie so, das ist halt, ja, das passiert halt währenddessen, aber ist jetzt nicht das, was mich daran bewegt. Also man macht das ja nicht des Laufen wegen und am Ende sind es diese ganzen menschlichen Begegnungen für mich, die hängen bleiben in Summe und auch einzelne Momente, die krass waren. Also es gab so einen Moment, wo irgendwie auch das war auch noch in Südafrika, irgendwie eine Frau, die uns auf Instagram gefolgt hat und die mich dann irgendwie auf dem Hinweg, hat sie irgendeinen Freund von irgendwo abgeholt und ist schon an mir vorbeigefahren und hat kurz angehalten und irgendwie gequatscht und auf dem Rückweg ist sie dann auf der gleichen Straße wieder zurückgekommen und hat dann irgendwie so ein bisschen geshared, dass sie hatte Brustkrebs oder hat Brustkrebs und eigentlich auch Läuferin und wie sie irgendwie auf unsere Geschichte so oder über unsere Geschichte gestolpert ist und irgendwie wie quasi auch das, was wir machen, ihr so jeden Tag hilft, ihren eigenen Kampf zu kämpfen und dann irgendwie das Auto auch so, geht hier einfach nicht in Deutschland, irgendwie mitten auf dem Fahrstreifen geparkt, einfach irgendwie 500 Meter mitgelaufen und irgendwie so ein total krasser Moment, so zu merken, inwieweit man da auch wirklich in die Leben anderer mit reingehen und die irgendwie berühren kann. Weil man selber denkt ja erstmal, man ist so ein in Anführungsstrichen Idiot, der einfach mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht seine Kilometer jeden Tag abspult und vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig ist. Und dass das aber dann Leute auch so in dem Maße mitnimmt,
Das war uns nicht so bewusst.
Nee, und das war echt ein special Moment und ja, also Situationen gab es immer wieder, aber ich glaube, das war schon, das erlebt man nicht so häufig im Leben. Mhm. Und im Negativen, wir hatten ja eine harte Zeit in Äthiopien und da gab es Abende, wo ich, also da hatten wir dann, waren mit den Menschen um uns drumherum komplett überfordert. Wir hatten auch noch irgendwie eine Lebensmittelvergiftung. Und da gab es, glaube ich, die letzten paar Tage war ich dann auch alleine unterwegs und habe dann irgendwie noch extra Gewicht auf dem Rücken getragen, irgendwie 2 Cola am Tag und 3 Bananen gegessen und das war das Einzige, was im Magen geblieben ist.
In der Woche haben wir, glaube ich, jeweils irgendwie so 5 Kilo verloren.
Ja, das war
und da war vorher nicht so viel dran.
Nee, und da irgendwie abends auch in irgendeinem, also da bin ich irgendwo rein und du musst irgendwo die Tür zumachen, weil du ansonsten von Menschen überlagert wirst und so ein dreckiges Ding und da musst du dann nachts irgendwie 5-mal aufs Klo und während du da drauf bist, kommt sie auch eigentlich oben wieder hoch, weil es so räudig, der Raum voller Moskitos, kein Auge zugemacht und da bist du echt so, da war ich so platt und so am Ende und emotional auch so leer. Mhm. Ich lag da wirklich im Bett und habe mich gefragt, wie es mir geht und da ist einfach keine Emotion mehr nach oben durchgedrungen. Das war einfach nur so ganz, ganz viel innere Leere. Das war echt mal so ein Moment, wo, das war echt, da hast du keinen Bock mehr aufs Leben oder irgendwas. Und am nächsten Tag stehst du da wieder auf und ich glaube, da war auch die einzige Motivation, da einfach irgendwie rauszukommen. Ich glaube, das war echt mal so ein Tiefpunkt.
Das war krass, ja. Du hast People gepickt, dann gehe ich mal auf eine Situation, die so irgendwie, ich weiß noch genau, wie wir in einem dieser Sandstürme in der Sahara, ich hatte diesen Moment und ich dachte so, das muss ein Movie sein. Wir sind gerade in einem Film. Und du hast irgendwie so einen Verrückten, der da irgendwie 10 Meter vor dir läuft, durch diesen Sandsturm, alles, du hast krassen Gegenwind, alles ist irgendwie gelb, es ist der so gelblich, die Sonne ging da irgendwo unter und der Sand fegt da in Wehen über die Straße. Und ich weiß noch, du hast so alles auch zugezogen, also Sonnenbrille hier auf, aber auch so ein Tuch bis über die Nase, oben Hut. Also du hattest so quasi so einen kleinen Schlitz, aus dem du rausgucken kannst. Und dann habe ich so irgendwie seitlich so ein Side-Eye nach links zur Sonne hin. Und dann stand, das war irgendwie so krass, weil das war eine so surreale, so lebensfeindliche Umgebung, wo wir da durch sind. Und ja, das wird auf jeden Fall auch hängen bleiben, solche krassen Naturerlebnisse, wie klein du dich da auch fühlst.
Ich möchte gerne noch einmal den Sprung machen, den ihr auch gemacht habt, einmal quer durch Afrika. Das heißt, ihr seid bis nach Äthiopien gelaufen und dann habt ihr einen Sprung von Ostafrika nach Westafrika gemacht, habt sozusagen den Sudan auch übersprungen nach Senegal. Mhm. War das eine... Also am Anfang hattest du gesagt, Max, dass die Routenplanung bei dir lag, Fritz. Das heißt, du hattest immer auf dem Schirm, was abgeht in der Zivilisation, also Bürgerkriege und Co. im Sudan und in Äthiopien. Und dann wurde das spontan entschieden oder war das von Anfang an klar? Und vor allen Dingen, wie sehr hat das eure... das weitere Vorgehen beeinflusst.
Ja, so die große Route haben wir zusammen gemacht. Das war immer so Daily Route war Fritz Ding, weil wenn man sich verläuft, war er schuld. Und er musste es ja doppelt laufen dann. Da wollte ich nicht mit reinfuschen. Genau, also die Konflikte, Ja, die hatten wir tatsächlich schon, bevor wir es überhaupt losging.
Ja, also es war immer wieder ein Thema. Ursprünglich wollten wir von Kairo nach Kapstadt runterlaufen, haben es dann quasi von Nord-Süd auf Süd-Nord geändert, damit wir damit wir Gegenwind in der Sahara haben, genau, weil alles andere ist einfach. damit hoffentlich der Konflikt im Sudan sich zum Positiven entwickelt, was er dann nicht getan hat. Das ist nach wie vor, ich glaube, zurzeit die größte humanitäre Krise auf der Welt mit, ich glaube, 20 Millionen Leuten, die dislocated und auf der Flucht und sind, also echt krass. Das war dann auch während des zweiten Versuches über immer wieder ein Thema, was wir im Blick hatten. Wir haben uns im Norden von Botswana, hätte man entweder in den Osten dann weiter nach Sambia oder in den Westen rüber nach Angola laufen können.
Da haben wir auch Wochen verbracht, zu planen, quasi nebenher, ob wir vielleicht auch die westafrikanische Route machen. Ging dann nicht aus anderen Gründen.
Genau, und dann sind wir einfach mit dem Hoffnungswert, dass es sich irgendwie noch verbessert, die Ostküste hoch, und haben dann, ich habe ja gerade so ein bisschen beschrieben, was dann auch in Äthiopien bei einem emotional los war. Als wir dann da waren, haben wir festgestellt, okay, wir sind jetzt in 2 Wochen in Addis Ababa, in der Hauptstadt. Die Situation hat sich nicht verbessert, auch der Norden von Äthiopien ist nicht passierbar. Wir müssen umplanen, und weil man aber so im Arsch war und so krass irgendwie emotional ausgelaugt, da wirst du dann einfach so im pragmatischen Survival-Modus.
Genau. Aus Äthiopien.
Also A, raus, da war nicht so schlimm, und B, dass es dann kein Weltrekord ist oder so, weil wir einen Flieger nehmen und nicht in Kairo ankommen. War dann auch so, ja, whatever, fuck it, let's move on. Da war gar keine Zeit und gar kein Raum irgendwie, um dem groß nachzutrauern. Da ging es einfach darum, weiterzumachen. Ja. Und
es gab so ein paar andere Ideen noch. Also ne, das war dann schlussendlich die Entscheidung. Wir bleiben auf dem afrikanischen Kontinent, haben quasi die gleiche Challenge, die wir in Ostafrika hätten. Also
die gleiche Distanz.
Die gleiche Distanz, und auch durch die Sahara, das wäre dann halt Sudan, Ägypten gewesen, liegen wir auf den Westen, Mauretanien, Marokko, Senegal. Und wir hätten irgendwie, es gab auch andere Ideen, irgendwie nach Berlin das Ding zu finishen, die verbleibenden 3.500 Kilometer.
Und wenn man irgendwo in der Türkei, genau, im Gebirge angefangen,
ja,
oder so.
Ja. Ja. Aber ja, war dann schlussendlich, hey, wir beenden das Ding nicht. Wir haben irgendwie noch Chance, das weiterzumachen. Es war irgendwie auch im Herzen noch nicht so ganz beendet. Mhm. Wir konnten weiter irgendwie People Are Great und unsere Story da irgendwie verfolgen. Und das war natürlich auch ein bisschen naiv, ne? Also.
Ja, also
wir wussten ja nicht, was in der Sahara auf uns zukommt.
Ja, ich meine, allein schon im Senegal sind wir halt aus dem Flieger ausgestiegen und waren so, oh, das ist aber warm und schwül hier. haben wir festgestellt, dass mitten in der Regenzeit ist. Haben einfach, also die Planung war einmal auf Google Maps gucken, wie weit ist es von Dakar bis hoch nach Tangier.
Wir haben auch schon ein paar andere Leute gefragt. Ja,
genau, und dann in so einer WhatsApp-Gruppe zu checken, was so ungefähr die Versorgungslage ist und ob das halbwegs realistisch ist, da durchzulaufen, wenn man irgendwie die 60 Kilometer am Tag macht, oder ob das ein komplettes Himmelfahrtskommando ist, und da
haben wir halt auch noch niemand vorher gemacht, deswegen war es still a gamble.
Ja, genau, aber der Rest war da nicht groß durchgeplant, das war dann einfach hinfliegen und machen und gucken, was passiert.
Also ich würde sagen, wenn eins der Highlights war, die Naturerlebnisse in der Sahara, dann hat sich das auf jeden Fall trotzdem irgendwie gelohnt. Aber natürlich steckt man noch nicht drin, wenn ich jetzt hier in meinem lauwarmen Kraftraum sitze und das ganze Jahr über hier gesessen habe und natürlich keine Vorstellung habe, wie intensiv das in Realität aussah. Jetzt seid ihr aber angekommen.
Ja.
Jetzt seid ihr hier, jetzt Blick nach vorne. Natürlich muss man das Ganze erstmal verarbeiten. Das heißt, ihr seid angekommen und habt erstmal einen Retreat gemacht. Wie sah das aus? War das eine Art, war das ein Schweigeretreat? War das, habt ihr verarbeitet? Das war, glaube ich, eine Woche, ne?
Ja, das waren 5 Tage. Ich glaube, das war so der erste Step, um mal anzu-, das war mehr so, ich weiß noch zum Beispiel, Leander und Alex, die uns dann in Marokko die letzten Tage begleitet haben. Irgendwann kam Leander auch mal zu Fritz, als wir dann so Day 2 in Tangier nach dem Finish, und meint so, hey, schön, dich mal wieder ein bisschen menschlicher zu sehen, weil dann waren auch Freunde da und man konnte so, das war so der erste Step, um auch so ein bisschen irgendwie in Society wieder reinzukommen und so, weil du baust halt so einen mentalen als auch physischen Panzer um dich rum, um das halt zu schaffen, ja, wäre sonst nicht gegangen. Und das war irgendwie gut, um so aufzutauen in dem Sinne, verarbeiten, kriegst du jetzt auch nicht so wirklich hin. Auch jetzt gerade diese 3 Wochen, ja, zwischen irgendwie Münster, Hamburg, Berlin, du siehst 1000 Leute wieder, du machst irgendwie, weiß ich nicht was alles, schaffst du wahrscheinlich erst, also nach Neujahr irgendwann, wenn es dann langsam ruhiger wird und du dich irgendwo zurückziehen kannst.
Habt ihr weitere Pläne, also wir kommen gleich nochmal auf die weiteren Pläne generell, aber gerade weitere Pläne, um das Verarbeiten so ein bisschen weiter anzustoßen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, das ist jetzt kein Prozess von einer Woche, und es wird auch sehr lange dauern, vor allen Dingen, wenn ihr gerade eben noch erwähnt hattet, okay, wenn es um die Highlights geht, dann fallen natürlich erstmal die Erinnerungen ein, die jetzt in der nahen Vergangenheit liegen, und mit ein bisschen Abstand seht ihr das Ganze oder könnt das Ganze nochmal anders reflektieren. Deswegen habt ihr da irgendeine Methode? Laufen vielleicht, Fritz?
Ja, ich muss mich momentan immer so voll rechtfertigen. Also auch so auf Instagram die Leute immer so, Digga, hör mal auf zu laufen, jetzt, es reicht. Aber ich bin ja...
Ruhig, Bruder, ruhig. Ja.
Komm mal klar jetzt. Also im Moment ist es echt, also ich laufe ja nicht und trainiere, sondern einfach mal so eine Stunde oder zwei für mich selber aktiv sein, hilft sowohl physisch als auch mental. Jetzt ohne irgendwelche Trainingsziele oder irgendwas, einfach nur draußen, Kopf aus, Beine an.
Du musst auch so ein bisschen abtrainieren.
Genau, also auch der Körper, den jetzt einfach auf null runterfahren von irgendwie 40, 50 Stunden Sport die Woche, das ist auch keine gute Idee. Das heißt, ein bisschen Laufen ist tatsächlich dabei, wird es auch immer sein. Also ich mache das schon Bock, auch sportlich und aktiv zu sein. Aber ja, wir haben generell, gibt es jetzt so Themen wie, wir haben Bock, eine Doku zu machen darüber, und ich glaube, sobald man eben in da reingeht, musst du zwangsweise dir Gedanken machen um Storylines, um quasi diese unendliche Breite an Geschichten und Erfahrungen dann irgendwann runterzukochen in kürzere und verdaubarere Narrative, und diese Komplexität ein bisschen runterzubrechen, und das ist ein sehr aktiver Prozess, dann auch das Ganze zu verarbeiten.
Dann gehst du auch nochmal durch den ganzen Content durch, so siehst irgendwie, das holt dich ja dann auch wieder voll rein in die Situation. Also das wird echt spannend. Schreiben, auch so ein Ding, um zu verarbeiten. Ob das dann irgendwie ein Buch wird oder whatever, let's see. Aber das ist irgendwie auch, also mir hilft es immer, da so ein bisschen auch das so loszuwerden aus dem Kopf irgendwie.
Genau. Ja, also wir haben jetzt mal so 1-2 Vorträge in Hamburg und Berlin gehalten. Die waren sehr... sehr persönlich und sehr auch ziemlich lang, generell aber auch Lust, das Thema auch nochmal so aufzubereiten, dass man da eine kleine Vortragsreihe oder irgendwas rausmacht und dann mit etwas prägnanteren, kürzeren Vorträgen, und auch da ist wieder das Ding, die Fülle und Breite an Themen ein bisschen zu reduzieren und da sich dann zu entscheiden, ist jetzt die eine Story ist es jetzt. Also es gibt ja irgendwie die Sport, die Abenteuer, die Menschen, die Brüder, die keine Ahnung was Story, wieder aufstehen, weil wir es irgendwie zweimal komplett umplanen und wieder neu anfangen mussten. Also da kann man ja ganz viele Storylines drüber legen, welche das dann am Ende wird und was dann das eine Narrativ ist, was irgendwie bleibt. Ich glaube, das wird jetzt so in den nächsten Monaten kommen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, da mit Abstand drauf zu schauen.
Wie, rhetorische Frage, einfach in die Runde, muss es überhaupt ein Narrativ sein? Frag ich mich gerade?
Ja, nee, also im Endeffekt denke ich, das werden irgendwelche Grauzonen sein, so aus dem gepickt. Ja. Ich glaube, für eine Doku, da ist halt das der Trick irgendwie, du hast halt 20 oder 30 Minuten im Endeffekt.
Doku, ja, genau. Ja. Da gehe ich mit, weil das braucht natürlich braucht einen roten Faden, braucht einen Highlight, da kommt auch gerade Alex rein, der natürlich die Doku verantworten wird.
Stichwort.
Aber ich meine, die anderen Narrative, die anderen Formate vor allem, also Vorträge, Bücher, Podcasts und.
Da kannst du richtig viel machen.
Genau, denn ich meine, Fritz, du hast gerade eben auf den Punkt gebracht. Das ist ein Laufpodcast. Irgendwie ist es aber ja kein Laufpodcast, weil es ist ja mehr als nur Laufen. Das war auch so die Idee. Ich habe gar keine Lust, hier über Paces, Durchschnittsgeschwindigkeiten, whatever, Distanzen und Co. zu reden, sondern was mich persönlich auch interessiert, und deswegen dreht sich ja alles eben nicht ums Laufen, sondern was sind so die Herausforderungen, die ihr euch gewappnet habt, die ihr gemeistert habt, euch das als Brüder natürlich nochmal anders zusammengebracht habt. So Streitigkeiten gehören dazu, aber das hat ja euch als schöne Blicke, die hier ausgetauscht werden.
Ja, ich glaube, also zum Beispiel das realisiert man jetzt auch, fängt man jetzt gerade erst an zu realisieren, wie eng einen das eigentlich zusammengebracht hat, ja. Also du musst so ein bisschen, also merkst jetzt so richtig auch, wie tief eigentlich diese Bindung geworden ist durch diese tausenden Erlebnisse, durch diese Extreme.
Kann ich mir richtig gut vorstellen. Also Erlebnisse, finde ich, gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen. Intensive Erlebnisse noch mehr. Und wenn ihr davon natürlich einen Haufen habt, dann ist die Beziehung, die dadurch entstanden ist, natürlich noch mal intensiver als davor. Ja. Aber ich finde halt auch, und das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, wenn natürlich die ersten Fragen, die kommen und die ersten Fragen, die gestellt werden, so auch von der Community, eben dieses Schuhe, Equipment, wie hast du dich ernährt? Und das waren ja auch die Themen, über die wir uns so gerade noch vor anderthalb Jahren unterhalten haben, bevor das Projekt gestartet wurde. Weil da kannst du ja noch nicht über Erlebnisse reden. Ja. Du kannst ja auch noch nicht in die Zukunft schauen, wie verändert euch das als Menschen, als Persönlichkeiten. Und ich finde, das ist gerade das Interessante, so was durchlebt man im Kopf?
Ja.
Und das ist ja interessant für euch beide. Also einerseits die Kilometer abzuspulen, jeden Tag aufzustehen und da halt sich durchzuboxen, Fritz. Andererseits aber auch dich, Max, den sozusagen das Ganze zu durchleben als jemand, der supportet, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber trotzdem die gleiche Motivation jeden Tag an den Tag legen muss. Und das, was das mit euch gemacht hat, das ist ja das eigentlich Interessante.
Absolut, ja.
Und eben nicht diese Kilometer abzuspulen, was natürlich jeder instinktiv erstmal denken wird.
Ja, wir hatten, weil wir am Sonntag den Vortrag hatten, war so ein witziger Moment, nachdem wir dann 2 Stunden über alles Mögliche, was uns wichtig erschien, geredet hatten, kam dann so eine Frage aus dem Publikum. Waren das jetzt eigentlich anstrengend? Also ist es dann irgendwie schwierig, 60 Kilometer am Tag zu laufen? Weil, also sie selber...
Wir wurden auch King of Understatement.
Ja, weil das eben so... Weil wir auch während dieser ganzen Reise, Max hat es schon so ein bisschen angedeutet, das war dann so einfach mein Ding, die Kilometer abzuspulen, und Max auch gar keinen Bock hatte, Mitleid mit mir zu haben, weil ich hatte mir das ja selber ausgesucht. Dementsprechend war das halt so aufstehen und machen. Und wenn es halt schwierig wird, und es ist ja am Ende so, du kannst es halt nicht im... Also klar, kannst gucken, dass du genug isst und trinkst, aber ansonsten kannst du es nicht groß im Äußeren lösen. Und da kannst du auch noch so viel rumheulen und rumjammern. Das bringt dir am Ende nicht viel. Wenn du mal einmal richtig überfordert bist, dann habe ich auch mal irgendwie den Wind angeschrien oder irgendwie in die Landschaft geschrien, um einmal kurz den Stress und den Frust rauszulassen. Und dann ist es aber wieder einfach einen Schritt vor den anderen setzen und weitermachen. Und alles andere ist so ein bisschen Energieverschwendung, von der man einfach echt nicht viel hat. Und da passiert dann ganz viel im Innern, aber je mehr man verbalisiert und sich selber eingesteht, boah, das ist jetzt so hart und so schwierig, dann macht man es auch für sich selber immer schwieriger, statt wenn man einfach sagt, naja, komm, einen Schritt vor den anderen und irgendwie die nächsten 5, die nächsten 10, dann gibt's irgendwie, da gibt's dann irgendeinen Stopp, da kann ich mal kurz Pause machen und danach dann irgendwie geht's weiter, dann kommt man auch irgendwann an und dann ist es auch, hat es gar nicht so dieses Gewicht oder diese Komplexität von 10.000 Kilometern. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, 10.000 Kilometer zu laufen, auch wenn man es jetzt gemacht hat. Aber man ist halt so, weiß ich auch nicht, bin halt jeden Morgen aufgestanden und war laufen. So. Also deswegen schwingt das auch gar nicht irgendwie, weil man sich das selber gar nicht so erlaubt im Kopf, schwingt diese körperliche Leistung, steht irgendwie nie so im Vordergrund.
Ja, ich glaube, so die meisten Sachen, was das jetzt auch mental mit einem gemacht hat, das realisiert man jetzt erst in Zukunft. Was man jetzt schon so merkt, ist, man hat eine krasse Ruhe in sich irgendwie und auch so eine gewisse innere Stärke aus dem Grund, dass du weißt, dass du das mit deinem Körper und deinem Geist irgendwie geschafft hast. Und das ist Ding, da kannst du schon irgendwie von zehren. Also kannst du das irgendwie so, krass, das hab ich wirklich geschafft. So. Und
ist das auch etwas wie, also ich hatte jetzt auch sportliche und interessante, lebensverändernde anderthalb Jahre hinter mir. Mhm. Und ich denke mir, wenn ich jetzt zurückdenke und realisiere, dass ich das geschafft habe, ist mein Blick in die Zukunft und dann denke ich mir so, was soll jetzt noch kommen?
Exakt, ja.
Also, so, wenn man das jetzt geschafft hat, persönlich, dann weiß man von sich selber, boah, geil.
Du schaffst schon einiges.
Genau, man ist so extrem belastbar und das meine ich vor allen Dingen in der, also bezogen auf das Mentale und gar nicht auf eben diese, diese vielen, vielen, vielen Kilometer und die Dauer, sondern eben die mentale Challenge ist ja das Anstrengende. Also,
ja, und auch, also du mental pushst du dich ja, dass dein Körper das schafft. Ja, dein Körper schafft das schon irgendwie, ja. Der wird quasi mitgezogen. Aber dass du mental dich so weit bringen kannst, dass der Körper da mitmacht, über so eine lange Zeit, so lange über deinem Limit zu sein, ja.
Ja, und gerade diese, lassen sich ja immer unfassbar viele Analogien ziehen und Kalendersprüche hier irgendwie unterbringen. Ich glaube, der Weg ist das Ziel, war schon mal der Name von einer Folge. Aber auch so ein 60-Kilometer-Lauf an sich, da ist ja die ersten 5 Kilometer sind scheiße, weil man müde ist und irgendwie viel zu viel Frühstück im Magen hat. Danach läuft es irgendwann besser. Dann denkt man irgendwann mal wieder, man stirbt, bis dann irgendwie bei Kilometer 45 random das Runners High kickt und man
kurz gestorben über einen Tag.
Und dieses, also das ist ja auch so eine krasse Erkenntnis, dass man immer wieder irgendwie mal so Tiefpunkte hat und dann ist man nicht so geil, aber abends kommt man an und dann gibt's irgendwie Essen und man pennt und am nächsten Tag steht man wieder auf und das passt schon. Und so dieses Ding von this too shall pass, ja, also so das ist ja irgendwie auch so eine absolute Life Lesson, die man da jeden Tag und dann auch über die Wochen hinweg immer wieder am Leib absolut erfährt. Also da hast auch fitnessmäßig natürlich mal Wochen, in denen das mega gut läuft und du irgendwie richtig fit bist und Energie hast und ich da beim Laufen irgendwie gesungen habe und gute Laune hatte und sich das irgendwie alles so spielerisch angefühlt hat und dann kommt irgendwie wieder eine Woche, wo auf einmal jegliche Fitness weg ist und gar keine Energie und du dich irgendwie nur durch den Tag schleppst und denkst so, fuck, wie ist das jetzt passiert? Ah. Und da gehst du dann irgendwie durch und dann kommen auch wieder die Wochen, wo es besser läuft. Und das ist absolut so ein Ding, wo man dann auch irgendwie viel gelassener ist, wenn jetzt irgendwelche Sachen mal nicht so laufen oder nicht gleich alles funktioniert, dann da hat man echt viel mehr so eine Grundruhe und denkt, ja komm, also geht auch wieder bergauf, das ist echt nicht das Ende.
Könnte man eigentlich sagen, durch dieses ständige sich selber reinreden, das ist schon alles okay und das wird schon alles wieder, wird man dadurch eigentlich so positiv? Also ich kenne es jetzt auch von mir selbst, also ich meine, mit positiv meine ich so eine Grundpositivität, die man dann an den Tag legt. Ich weiß, wie ich vor 10 Jahren drauf war und hatte so eine latente Unzufriedenheit und habe viele Dinge nicht auf mich projiziert, sondern auf andere geschoben. Und durch das Laufen und jetzt auch durch die längeren Distanzen, dann das, was du gerade gesagt hast, Fritz, so wenn man sich einredet, das ist echt anstrengend, dann ist es das auch. Aber wenn man sich einredet, Ja, nee, das also passt schon. Das tut halt weh, aber passt schon. Dann
ja, so ein bisschen auch so diese die Sichtweise ändern auf, ja, du musst jetzt halt diesen Berg hoch. Klar kannst du dich jetzt aufregen, dass du den Berg da hochrennen
ganz genau,
musst.
Ja.
Aber wenn du ihn, du musst ihn ja sowieso hochrennen. So, und dann you better just do it und irgendwie mit einem Grinsen auf dem Gesicht, als wenn du dich da ne, mit so einer Flappe da hochquälst. Und ich glaube, so die Situationen und Challenges im Großen und Ganzen, die ändern sich ja nicht so wirklich. Ja. Aber so die Sichtweise darauf und wie man mit denen umgeht, das ändert sich.
Mhm. Und wahrscheinlich redet ihr unter anderem darüber dann in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, wo auch immer ihr stecken werdet. Letzte Frage von mir wäre, wo geht denn die Reise bei euch jetzt hin? Also vor allen Dingen so beruflich jetzt nicht, ich frage euch nicht, wie ihr eigentlich eure Miete jetzt den nächsten Monat verdienen werdet, sondern wie geht's weiter? Also macht ihr gemeinsame Sache? Macht ihr jetzt mehr Social Media? Ich fange mal bei Fritz an.
So in 5 Jahren, wo siehst du dich?
Sag doch mal
jetzt. Ja, ist tatsächlich bei mir noch offen. Also das war jetzt war ein geiles Projekt und man merkt, wie es dann auch schwierig ist, irgendwie so einfach gänzlich wieder in einen geregelten und in Anführungsstrichen normalen Büroalltag zurückzugehen. Deswegen gibt es absolut den Teil von mir, der weiterhin irgendwie ein aktives Leben und auch viel draußen sein, am liebsten mit irgendwas Beruflichem kombinieren möchte. Aber inwieweit das realistisch ist und man jetzt irgendwie weiter Vollzeit Abenteuer macht oder das irgendwie quasi ein Hobby ist oder irgendwas, was nebenbei läuft und ich zusätzlich irgendwas mache, womit ich dann das Geld verdiene, das war auch jetzt während der Zeit, in der wir unterwegs waren, hast du die Gedanken kommen, aber du hast halt nie mal die Kappa und die Energie, dich wirklich hinzusetzen und so zu entscheiden, yo, in die Richtung gehe ich jetzt. Und das halte ich mir offen und das werde ich in Ruhe im neuen Jahr entscheiden. Und wenn man dann einmal, glaube, weiß, so in die Richtung möchte ich gehen, dann kommt eh wieder eins zum anderen und irgendwer hat eine verrückte Idee und ja, das passiert und dann gibt's eh wieder Anschlussprojekte. Genau, aber so das, wie es konkret jetzt läuft und womit ich dann am Ende die Miete verdiene, ob das aus dem Abenteuer und dem Laufen herauskommt oder aus irgendeinem Nebenjob oder ich nochmal was gänzlich Neues mache, ja, das halte ich mir noch offen.
Ja, da haben sich, genau wie du sagst, also die nächsten Monate werden das so ein bisschen zeigen. Es haben sich echt einige Türen geöffnet durch das Projekt, die man so vorher natürlich nicht auf dem Schirm hatte. Wir haben da ja mit Klimastiftungen und NGOs auch zusammengearbeitet, mit denen vielleicht irgendwelche Projekte weiterhin machen. Auch andere ExtremsportlerInnen, mit denen man und AbenteuerInnen, mit denen man irgendwie Projekte zusammen machen kann, was irgendwie auch geil ist, dass dann auch die darüber jetzt kennengelernt und so. Ja, und genau, ich glaube, Buch, Doku werden auch nochmal Vorträge, wenn man da in die Richtung gehen will, das wird sich so ein bisschen entscheiden und auch durch welche alten Türen, also wie man jetzt sein normales Leben hier, ob man dann da wieder oder wenn wie reingeht.
Ihr habt es gehört, also es gibt hier zwei zu besetzende, also zwei hochqualifizierte Menschen, die irgendwann vielleicht nach Arbeit suchen oder zumindest Kappa haben. Also wenn ihr Interesse habt oder irgendwelche Möglichkeiten, dann haut auf jeden Fall die beiden an.
Wir nehmen auch gerne Sponsoring-Verträge an. Wir nehmen auch gerne Sponsoring-Verträge an.
Ja, dafür müsst ihr natürlich wieder eine sportliche Leistung wahrscheinlich anstreben, aber
ist jetzt erstmal gut, wenn die nächsten Monate ist erstmal Pause und verarbeiten.
Ja, genau. Gönnt euch mal die Pause, die mentale Pause vor allen Dingen. Und dann würde ich sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Tausend Dank, dass ihr da wart. Das
Danke
war richtig
dir.
Spannend. Ich wette, wir könnten noch mehr quatschen, ja, aber ich bin mir sicher, das wird auch nicht das letzte Mal sein.
Dann hört am Ende keiner mehr zu.
Oh, das würde ich nicht sagen. Ja, aber
wir quatschen einfach nicht zum letzten Mal.
Wollte ich gerade sagen, genau. Das wird nicht das letzte Mal sein und dann freue ich mich auf das nächste Mal und wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten.
Danke gleichfalls.
Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.